Ihr habt es im Video vorhin, gegen Ende des Videos, vielleicht ganz kurz gesehen. Der Claim, der Slogan von Wycliffe lautet buchstäblich neu beginnen. Da steckt einerseits natürlich ein kleines Wortspiel drin. Wir arbeiten mit Sprache und Buchstaben und so. Aber es drückt auch aus, was wir uns wünschen. Dass Menschen Gott begegnen, dass sie neu anfangen können, dass ihr Leben ganz umfassend zum Guten verändert wird. Und im Predigttext geht es heute auch um jemanden, der so einen Neuanfang erlebt. Lena hat vorhin gesagt, es geht auch um Freiheit in der Predigt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und der Text oder die Geschichte, die wir gleich lesen, steht in Apostelgeschichte 16. Und ich möchte, bevor wir einsteigen in den Text, noch ein bisschen was zur Vorgeschichte sagen. Also die Situation ist folgende. Der Apostel Paulus, sein Mitarbeiter Silas und andere sind unterwegs im ganzen Mittelmeerraum. Sie wollen Menschen einladen in eine versöhnte Beziehung zu Gott. Und dabei kommen sie auch in die Stadt Philippi. In Philippi kommt die Purpurhändlerin Lydia zum Glauben mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft. Es entsteht eine neue kleine Gemeinde. Und unterwegs in der Stadt begegnen Paulus und Silas auch einer Sklavin. Wahrscheinlich noch einem ganz jungen Mädchen oder einer jungen Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen ist. Und ich vermute mal, also sie kann Leuten irgendwie die Zukunft vorhersagen oder auf eine andere Art in ihr Leben reinsprechen. Und ich vermute mal, für die Menschen damals war genauso die Sehnsucht da, dass ihr Leben irgendwie berechenbar ist oder dass sie wissen, was auf sie zukommt, dass sie Kontrolle haben, wie das bei uns heute der Fall ist. Und deshalb konnte man mit Wahrsagerei auch richtig gutes Geld verdienen. Dieses Geld hat natürlich nicht das Sklavenmädchen verdient. Das haben ihre Besitzer verdient. Die haben damit ein richtig gutes Geschäft gemacht. Und diese junge Frau, die läuft jetzt hinter Paulus und seinem Team her und ruft, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie verkünden euch den Weg zur Rettung. Es geht eine ganze Zeit lang so, jeden Tag, bis Paulus irgendwann der Geduldsfaden reißt. Und er befiehlt dem Geist, im Namen von Jesus Christus die junge Frau freizugeben. Und sie wird frei. Wir wissen nicht, wie es mit dieser jungen Frau nach der Befreiung weitergegangen ist. Ich stelle mir gerne vor, dass sie wirklich ganz umfassend frei geworden ist, dass sie vielleicht Anschluss an diese junge Gemeinde um Lydia gefunden hat. Der Text sagt es uns aber nicht. Was wir aus dem Text wissen ist, ihre Besitzer hatten ganz klare Prioritäten. Die haben eine wichtige Einnahmequelle verloren und das geht ja nun mal gar nicht. Also lassen sie Paulus und Silas greifen, schleppen sie vor die Stadtobersten, damit sie bestraft werden. Paulus und Silas werden geschlagen. Und an dieser Stelle setzt unser Predigttext ein, ab Vers 23. Ich lese aus der Basisbibel und ihr könnt hier vorne mitlesen. Nachdem sie viele Schläge erhalten hatten, ließ man sie ins Gefängnis werfen. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie besonders gut zu bewachen. Er führte den Befehl aus und brachte sie in die hinterste Zelle. Dort schloss er ihre Füße in den Holzblock. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder für Gott. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte. Da sprangen alle Türen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter wurde aus dem Schlaf gerissen. Als er sah, dass die Gefängnistüren offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, dass die Gefangenen geflohen waren. Aber Paulus schrie laut, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Der Wärter rief nach Licht. Er stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an den Herrn, Jesus, dann wirst du gerettet und mit dir deine ganze Hausgemeinschaft. Und sie verkündeten ihm und allen anderen in seinem Haus das Wort des Herrn. In dieser Nacht, noch in derselben Stunde, nahm der Wärter Paulus und Silas zu sich. Er wusch ihnen die Wunden aus. Dann ließ er sich umgehend taufen, mit allen, die bei ihm lebten. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und lud sie zum Essen ein. Die ganze Hausgemeinschaft freute sich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatte. Das ist ein ziemlich bekannter Text und ich habe ihn früher ganz oft mit dieser Aussage gehört oder gelesen. Es ist wichtig, Gott auch in ganz schwierigen Umständen zu preisen, zu loben und dann können sogar Wunder geschehen. Man kann diese Aussage aus dem Text ziehen und wenn jemand heute Morgen hier ist und sagt, oh, das ist genau das, was ich heute brauche, diese Ermutigung, dann nehmt ihr das auf jeden Fall mit. Ich möchte in eine bisschen andere Richtung gehen mit meiner Predigt, weil das Augenmerk gar nicht so sehr auf Paulus und Silas liegt in diesem Abschnitt. Also ihre Rettung ist natürlich dramatisch. Es gibt ein Erdbeben, die Gefängnistüren springen auf. Ja, aber das Augenmerk liegt eigentlich noch mehr auf dem Gefängniswärter und seine Befreiung ist auf eine andere Art noch viel dramatischer. Lass uns mal ein bisschen in seine Geschichte einsteigen. Ein Gefängnis ist nie ein schöner Ort. Aber das war im Römischen Reich des ersten Jahrhunderts noch deutlich mehr so als heute in einem demokratischen Rechtsstaat. Und um das Bild heraufzubeschwören, trifft es wahrscheinlich das Wort Kerker besser. Ich habe aus der Basisbibel gelesen, weil ich die sehr gut verständlich finde. Aber wenn ihr Luther lest, dann wisst ihr auch, hier ist der Kerkermeister, um den es geht. Und es hat nochmal diese Härte, diese Dunkelheit, kommt in dem Wort noch stärker raus. Diese Kerker waren meistens unterirdisch und Gefangene wurden mit Ketten an der Wand fixiert. Von Paulus und Silas lesen wir ja auch noch, dass ihre Füße im Holzblock eingeschlossen waren. Also keinerlei Bewegungsfreiheit. Und dazu natürlich noch die Schmerzen, weil sie vorher so übel zugerichtet wurden. Die Wärter, die in solchen Gefängnissen arbeiteten, hatten den Ruf, dass sie besonders grausam und korrupt sind. Das heißt, einerseits waren sie gewalttätig gegenüber den Gefangenen, andererseits haben sie sich auch gerne mal bezahlen lassen, um jemandem zur Flucht zu verhelfen. Wenn sie dabei erwischt wurden, war das wiederum auch ein Problem. Da stand sogar die Todesstrafe drauf. Also mit diesem Wissen können wir uns vielleicht ein bisschen besser vorstellen, in was für einer Welt dieser Gefängniswärter lebt. Es ist eine Welt aus Grausamkeit, aus dem Recht des Stärkeren oder auch dem Recht des Zahlungskräftigeren. Und es ist eine Welt, in der sehr viel Angst herrscht. Angst der Gefangenen vor dem Wärter, Angst des Wärters vor Bestrafung, wenn er jemandem zur Flucht verhilft oder wenn jemand entkommt. Hier hat er ja gar nichts dazu getan, dass die Leute hätten entkommen können. Und einfach sehr viel Dunkelheit. Also tatsächlich natürlich im unterirdischen Kerker, aber auch bildlich gesprochen. Und diese Welt wird jetzt durch Paulus und Silas auf den Kopf gestellt. Sie sind die Gefangenen in dieser Welt und lassen sich nicht davon gefangen nehmen. Sie haben tiefes Vertrauen, dass Gott sie in der Hand hat. Und sie beten und loben Gott in dieser Situation. Wir wissen nicht, was sie gebetet haben. Es kann sein, sie haben um Befreiung gebetet. Vielleicht hatten sie auch dieselbe Haltung wie Generationen vorher, die Freunde des Propheten Daniel, als sie in den Feuerofen geworfen werden sollten und gesagt haben, unser Gott kann uns befreien. Aber selbst wenn nicht, er ist der Einzige, den wir anbeten werden. Und so loben sie Gott, weil Gott es verdient hat. Und das andere ist, es geht Paulus und Silas nicht nur um sich selbst. Es geht auch Gott nicht nur um diese beiden, die in seinem Auftrag unterwegs sind. Wenn die Geschichte nur wäre, Paulus und Silas loben Gott und dann befreit er sie aus dem Gefängnis, dann hätten sie sich einfach aus dem Staub machen können. Wie es mit dem Gefängniswärter weitergeht, was sonst so passiert, hätte ihnen ja egal sein können. Sie sind frei, können weiter den Auftrag erfüllen, den Gott ihnen gegeben hat. Aber sie entscheiden sich, ihre Freiheit nicht in dieser Form zu nutzen. Als der Wärter sah, dass die Gefängnistüren offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, dass die Gefangenen geflohen waren. Er hätte sein Leben verlieren können, wenn nur ein Gefangener entkommt. Jetzt stellt euch vor, das komplette Gefängnis ist leer. Für ihn ist klar, das überlebe ich nicht. Und was hätte er auch sonst erwarten sollen? Wer hätte erwarten können, dass irgendjemand freiwillig an einem solchen Ort bleibt? Und doch tun sie es. Und Paulus kann ihn davon abhalten, sich das Leben zu nehmen. Und wenn man den Gefängniswärter fragen würde, dann ist das Wunder vielleicht nicht so sehr, dass die Erde gebebt hat und dass die Gefängnistüren aufgesprungen sind. Das Wunder ist, die Gefangenen sind alle noch da. Und dieses Wunder zeigt ihm die Logik in seiner Welt, in der Welt, in der er lebt. Das ist nicht die einzige Logik, die es gibt. Ein anderer Weg ist möglich. Wir haben zu Anfang der Lobpreiszeit gesungen, ich weiß von einer Welt, die anders ist. Das war mein Wunschlied, weil mir in der Predigtvorbereitung diese eine Zeile immer wieder durch den Kopf ging. Ich weiß von einer Welt, die anders ist. Anders als das, was wir um uns rum manchmal sehen, was uns den Mut nehmen kann. Auch anders als die Welt, die dieser Gefängniswärter kennt. Und jetzt redet er Paulus und Silas an, seine Gefangenen, mit ihr Herren. und er fragt sie, wie kann ich gerettet werden? Ich frage mich, was er sich unter Rettung vorgestellt hat. Auch das Sklavenmädchen hat ja gesagt, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, sie zeigen euch den Weg zur Rettung. Aber was bedeutete das für Menschen damals, die aus einem ganz anderen Weltbild kommen, in einer Welt leben mit einer Vielzahl von religiösen Vorstellungen, die nicht den höchsten Gott eigentlich kennen oder ja schon mal von ihm gehört haben? Die Frage war sicher nicht, wie komme ich in den Himmel, wenn ich sterbe? Es ist auch sonst nicht in der Verkürzung die Frage, die das Neue Testament stellt, aber es war sicher auch jetzt nicht die Frage, die der Kerkermeister oder der Gefängniswärter hatte. Was könnte er also gemeint haben? Ich könnte mir vorstellen, dass hinter seiner Frage eine Sehnsucht stand. Die Sehnsucht, wie kann ich wirklich frei werden? Wie kann ich ausbrechen aus dieser Dunkelheit, die mein Leben beherrscht? Wie bekomme ich diese Freiheit, die ihr, Paulus und Silas, ja offensichtlich habt, selbst wenn ihr im Gefängnis sitzt? Paulus und Silas antworten, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet und mit dir deine ganze Hausgemeinschaft. Es geht um einen Herrschaftswechsel. Der Gefängniswärter wird frei von der Herrschaft der Grausamkeit, der Dunkelheit, letztlich der Herrschaft des Todes und unterstellt sich Jesus als Herrn. Der australische Missionstheologe Michael Frost hat mal so eine Gegenüberstellung gemacht von dem, was ich jetzt als die beiden Welten bezeichnet habe. Er hat untersucht, in den Predigten im Neuen Testament, bei den Aposteln oder auch in den Evangelien schon bei Jesus, was waren die Schwerpunkte? Welche Geschichte haben sie erzählt? Worüber haben sie gepredigt, wenn sie Menschen zum Glauben eingeladen haben? Und wir lesen ja, Paulus und Silas haben das Wort des Herrn verkündet. Vielleicht ging es auch in diese Richtung von dem, was Michael Frost da notiert hat. Er hat gleichzeitig auch nach Worten gesucht, die diese Botschaft ein bisschen anderen Worten ausdrücken, als wir es vielleicht oft gehört haben. Ihr werdet hier also auch gleich Stichpunkte sehen, die so nicht unbedingt wörtlich im Neuen Testament stehen, die sich aber ganz durch die ganze Bibel ziehen inhaltlich. Und der Ausgangspunkt ist, die Menschheit braucht Hilfe. Der Fokus liegt nicht nur auf einem einzelnen Menschen mit seiner persönlichen Schuld, von der er irgendwie frei werden muss, sondern es ist ein ganzes System, das Menschen gefangen hält und unterdrückt. Und ich habe das hier mit System des Todes wiedergegeben. Manchmal hilft es, mal ein bisschen unvertraute Begriffe zu nutzen. Wenn es euch besser hilft, mit vertrauten Begriffen euch das bewusst zu machen, dann kann man hier auch von der gefallenen Welt sprechen oder wie Paulus es im Römerbrief macht, von der Herrschaft der Sünde. Und Kennzeichen von diesem System sind zum Beispiel die Entfremdung von Gott, das Horten von Ressourcen, Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Ausbeutung der Schöpfung und vieles mehr. Und in diesem System ist auch der Gefängniswärter gefangen. Ich habe das anfangs erwähnt. Es ist ein System von Unterdrückung, Gewalt, Korruption, Angst. Und wenn wir uns in der Welt umsehen, dann merken wir, dass dieses System an vielen Stellen am Werk ist. Aber Gott ist in Jesus in die Welt gekommen, um diesem System die Macht zu nehmen. Und durch das Leben, den Tod und die Auferstehung von Jesus bekommen wir Anteil an der Ordnung des Lebens. Und wenn man einen vertrauten biblischen Begriff dafür nehmen möchte, kann man auch sagen, das Reich Gottes, an dem wir jetzt schon Anteil haben. Und das ist gekennzeichnet von Versöhnung mit Gott und miteinander, von Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Gemeinschaft. Ich gebe euch mal kurz Zeit, das hier vorne ein bisschen anzugucken, ein bisschen durchzulesen. Das, was der Gefängniswärter hier erlebt, ist so eine ganz umfassende Veränderung. Und es ist völlig klar, das betrifft nicht nur ihn allein. Es ist für seine ganze Hausgemeinschaft, sein Beziehungsnetzwerk mit Familie, Sklaven, Untergebenen. Und hier fängt schon was von dieser neuen Ordnung an. Ihre Beziehungen werden auf ein neues Fundament gestellt. Und ich finde es immer wieder faszinierend in dieser Geschichte, wie im Leben des Wärters sofort die erste Veränderung sichtbar wird. Ich habe mehrmals betont, wie grausam die Welt war, in der er lebt und dass er bestimmt auch selbst Gewalt ausgeübt hat. Und jetzt versorgt er die Wunden von Paulus und Silas. So ein Wandel von der Grausamkeit zur Fürsorge. Und ja, danach lässt sich die ganze Hausgemeinschaft taufen. Sie essen mit Paulus und Silas. Und am Ende dieser Nacht, die für Paulus und Silas mit ungerechter Verhaftung begonnen hat, mit Schlägen, ja, mit Misshandlungen, am Ende dieser Nacht steht die Freude über ein ganz neues Leben. Wenn ihr übrigens Fragen habt, so mit Taufe und Hausgemeinschaft und wie das heute bei uns gehandhabt wird, gibt es nach dem Gottesdienst ein Taufseminar, wo ihr diese Fragen loswerden könnt. Ja, wie es mit Paulus und Silas weitergeht, wie sie auch äußerlich frei werden, das lesen wir in den nächsten Versen, die auf diesen Text folgen. Ich möchte auch eine kurze Klammer aufmachen und sagen, wir wissen leider auch nicht, wie es mit den anderen Gefangenen weitergeht. Wir haben nur diesen kleinen Ausschnitt. Mich würde es natürlich schon sehr interessieren, wie sich ihr Leben durch diese Nacht vielleicht verändert hat, wie es mit ihnen weiterging. Ja, wir wissen es leider nicht. Über den Gefängniswärter selbst hören wir auch nicht mehr so viel. Aber wir haben ja nicht nur die Apostelgeschichte. Wir haben auch den Brief, den Paulus geschrieben hat an diese Gemeinde in Philippi. Die Gemeinde von Lydia, der Purpurhändlerin, von dem Gefängniswärter, von vielen anderen. Ja, und dieser Brief ist sehr herzlich. Er zeigt, dass Paulus eine enge Gemeinschaft, eine enge Beziehung zu dieser Gemeinde hatte. Und auch, dass sie in Liebe und Gemeinschaft zusammengelebt haben. Nicht in vollkommener Harmonie. Es war nicht immer, es ging nicht immer ohne Konflikte ab. Es gab zwei Frauen, Evodia und Syntyche, die eng mit Paulus zusammengearbeitet hatten. Und die waren so zerstritten, dass es sich bis zu Paulus rumgesprochen hat und er dann in dem Brief, vor der ganzen Gemeinde vorgelesen wird, peinlicherweise, dann sagt hier Evodia und Syntyche, vertragt euch besser mal wieder und Syzygus, wäre vielleicht gut, du hilfst ihnen dabei ein bisschen. Aber Paulus traut ihnen offensichtlich zu, dass sie diese Konflikte lösen und dass sie gemeinsam weitergehen. Und damit möchte ich jetzt den Bogen schlagen zu uns heute Morgen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch diese Gegenüberstellung hier vorne anguckt. Ich hoffe, dass sie euch motiviert. Vielleicht würdet ihr manche Punkte ergänzen oder anders formulieren. Vielleicht denkt ihr auch oder denkt jemand, ist ja schön und gut, aber diese Veränderung sehe ich so nicht. Also ich sehe noch ganz viel System des Todes um mich herum und wenn ich ehrlich bin, manchmal auch in mir. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe eine große Sehnsucht nach Wahrheit und Gerechtigkeit. Es passiert aber ziemlich schnell, dass das in so eine gewisse Selbstgerechtigkeit umschlägt. Die ist auch auf der Liste. Oder wie geht es mir mit Stichworten wie Konsum oder Horten von Ressourcen oder Vertrauen auf menschliche Macht? Ich glaube, wir haben alle Punkte, an denen wir von diesem System des Todes noch beeinflusst sind. Und die Liste hier vorne ist nicht vollständig. Man könnte noch so manches ergänzen. Aber gerade deshalb finde ich es so schön, dass wir die Briefe im Neuen Testament haben. Ich habe den Philipperbrief erwähnt vorhin. Wir haben die ganzen anderen Briefe, die sind alle an Menschen geschrieben, die diesen Herrschaftswechsel erlebt haben, die diesen ganz grundlegenden ersten Schritt gegangen sind, ein neues Leben angefangen haben mit Jesus. Manche, so wie Lydia, waren schon unterwegs, auf einem guten Weg, haben dann einfach einen entscheidenden Schritt gemacht, als sie von Jesus gehört haben. Andere, wie der Gefängniswärter, haben eine komplette Wende in ihrem Leben erlebt. Und sie haben die Befreiung erlebt von diesem System des Todes, haben angefangen, in Gottes Ordnung des Lebens zu leben, aber sie sind dadurch noch lange nicht perfekt. Sie vergleichen sich miteinander, sind eifersüchtig, sind zerstritten teilweise, sind nicht immer so richtig liebevoll. Und sie hören nicht auf zu lernen und zu wachsen. Und deshalb geht es in den Briefen des Neuen Testaments so viel darum, wie wir dieses neue Leben im Einzelnen durchbuchstabieren. Und ich glaube, das gehört zusammen. Also einmal dieser große Blick, ja, die Vision, das Wissen um alles, was durch Gottes Eingreifen jetzt schon anders ist, die anderen Möglichkeiten, die wir auch haben. Und dann auch wieder das ganz alltägliche Lernen und schrittweise wachsen, wie wir in diesen Ordnungen Gottes, im Reich Gottes leben können. Und ich finde es total wichtig und hilfreich. Ich denke, dass es gut für uns sein kann, mal den Blick zu öffnen, zu gucken, was sind denn für Systeme am Werk, wovon sind wir beeinflusst, wovon wollen wir uns beeinflussen und prägen lassen. Und Gottes Reich geht so weit über das Individuelle hinaus. Der Blick aufs große Ganze kann uns dabei helfen, dass wir auch Dinge besser einordnen, uns nicht in die falsche Richtung verrennen bei manchen Dingen. Andererseits sind wir nun mal Einzelpersonen. Wir haben Verantwortung für unser eigenes Leben. Und ja, jeder und jede von uns ist an ganz eigenen Punkten herausgefordert. Und ich möchte deshalb zum Abschluss noch ein bisschen Zeit für Stille geben. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch an den Fragen hier vorne orientieren. Also einmal persönlich, wo sehne ich mich in meinem Leben nach mehr von dieser neuen Ordnung Gottes? Wo halte ich noch an alten, ungesunden Mustern fest und wünsche mir mehr Freiheit? Oder im Blick auf Beziehungen, wo wünsche ich mir Versöhnung mit Gott oder mit anderen? In welche Beziehungen will ich stärker investieren, damit Gottes Versöhnung sichtbar wird? Oder der Blick nach außen, für wen möchte ich beten, der in diesem System feststeckt und sich selbst und anderen schadet? Es können Machthaber auf der großen Weltbühne sein, fällt uns vielleicht der eine oder andere ein, oder Menschen in eurem ganz persönlichen Umfeld. Ganz kurz noch zum Schluss. Ich hoffe, es wurde schon klar, aber falls es jemand noch ausdrücklich hören muss, gerade bei diesem letzten Punkt, wo Menschen anderen schaden, in einem System gefangen zu sein und persönliche Verantwortung für das zu tragen, was man tut, wo man auch anderen schadet, das schließt sich nicht aus. Das wäre nochmal eine ganz eigene Predigt, aber ich wollte es nochmal kurz gesagt haben, falls es für den einen oder die andere wichtig ist zu hören. Jetzt nehmen wir uns noch einen Moment der Stille. Ich schließe das dann ab.